Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir heute Morgen die Gelegenheit haben, Gottesdienst zu feiern, Gott anzubeten, Gemeinschaft zu pflegen und auch aus seinem Wort zu hören. Und ich wünsche uns einen besonderen Segen jetzt in dieser zweiten Stunde. Bevor ich anfange, ein lieber Gruß von meiner Frau. Uns geht's gut. Der Morgen war ein bisschen chaotisch. Wer Kinder hat, kann es nachvollziehen. Der weiß, was so alles dazwischen kommt. Ich glaube, mein erster Gottesdienst, seit ich im Bezirk bin, wo ich zu spät bin. Aber er macht uns sehr viel Freude, unser kleiner Nathan. Julia kommt, hat vor, beim nächsten Mal mitzukommen, jetzt heute mit Abendmahl. Danach habe ich Jugendstunde in Sendling. War vielleicht zu lang als Sabbat, von dem her im Januar plant sie dann mit dabei zu sein. Vielen Dank jedenfalls für eure Gebete auch. Und wir sind wirklich froh über den Segen, den Gott uns geschenkt hat. Wir möchten heute Abend mal feiern. Die Welt um uns herum feiert den Advent. Und ich lade euch ein, deswegen Jesaja 40 aufzuschlagen heute. Jesaja Kapitel 40, um auch in der Richtung des Liedes, mit dem wir die Predigtstunde begonnen haben, diesen Bibeltext heute als Grundlage für die Predigt zu nehmen. Jesaja Kapitel 40, die Verse 3 bis 5. Mit Jesaja 40 beginnt ja das sogenannte Trostbuch des Jesaja. Auch wenn es keinen Unterschied gibt im Schreiber zwischen dem ersten und dem zweiten Teil und auch im ersten Teil genügend schöne Bibeltexte stattfinden, so ist im zweiten Teil doch die Masse an mutmachenden Bibeltexten sehr groß. Und dieses sogenannte Trostbuch des Jesaja möchte ich diese Anfangsverse 3 bis 5 mit euch lesen. Jesaja 40, Abvers 3. Da lesen wir, es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden. Alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Ein Adventsbibeltext. Ein Bibeltext, der davon spricht, dass die Herrlichkeit des Herrn offenbar werden soll. Und dass aber bevor dies geschehen kann, andere Dinge sein sollen. Und ich möchte mit euch heute drüber nachdenken, was bedeutet es, dem Herrn den Weg zu bereiten? Was bedeutet es, dass die Täler erhöht werden, dass Berge und Hügel erniedrigt werden sollen? Vielleicht gibt es auch in eurem Leben für uns als Gemeinde momentan Situationen, wo wir uns nach der Herrlichkeit des Herrn sehnen, wo wir merken, dass menschliches Tun alleine nicht ausreicht, wo wir merken, dass all das, was wir tun, zum Scheitern verurteilt ist, wo wir merken, wir haben nur noch die Chance, dass Gott etwas tut, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, dass sein Geist Dinge tut. Kennen wir diese Sehnsucht? Wenn ihr diese Sehnsucht momentan teilt, dann lasst uns darüber nachdenken, was bedeutet es, den Weg frei zu machen für Gottes Herrlichkeit. Nun, wir leben ja momentan in einer Zeit, wo die Erfüllung dieser Worte hier nicht schwierig ist. Die Zeitgenossen Jesajas haben sich vielleicht gefragt, was ist damit gemeint. Heute können wir diese Bibeltexte einordnen, denn sie haben sich erfüllt. Und ich lade euch ein, Matthäus Kapitel 3 aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 3, denn Jesus selber sagt ja später, dass derjenige, der den Dienst hatte, sein Kommen vorzubereiten, dass es Johannes der Täufer war. Und so möchte ich einen Augenblick mit euch über die Botschaft Johannes des Täufers nachdenken, der die Aufgabe hatte, dem Herrn, nämlich Jesus Christus, den Weg zu ebnen. Matthäus Kapitel 3, die Verse 1 bis 12 und Lukas Kapitel 3, die Verse 1 bis 20. Der Zeit halber heute vom Gottesdienst möchte ich jetzt nicht die Verse hier alle mit euch lesen. Aber ich lade euch ein, es vielleicht heute oder in den kommenden Tagen zu tun. Nicht mehr lange, dann gibt es ein paar Feiertage, Weihnachten, die wir als Adventisten ja nicht feiern an sich. Wir haben keinen Gottesdienst zu Weihnachten, weil wir sagen, die Jahreszeit, der Tag ist völlig bedeutungslos. Wir finden in der Bibel nirgends die Aufforderung, die Geburt Jesu zu feiern. Das stimmt. Trotzdem, denke ich, kann diese Jahreszeit uns auch helfen, die Frage zu stellen, wir sind Adventgemeinde, Vorbereitung auf die Wiederkunft. Kann die Botschaft des Johannes uns nicht vielleicht etwas weiterhelfen? Matthäus Kapitel 3, die ersten Verse möchte ich mit euch lesen. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Merken wir, der Dienst Johannes des Täufers ist als Erfüllung der Voraussage von Jesaja gedeutet worden. Also, welche Botschaft hatte Johannes der Täufer, die auch wir für uns heute in Anspruch nehmen können? Weiter geht's, Vers 4. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Was war die Botschaft? Vers 2. Tut Buße, denn das Himmelreich ist herbeigekommen. Die meisten Menschen damals haben sich unter Himmelreich etwas Besonderes vorgestellt. Nämlich, dass der Messias kommt, dass er die Römer vertreibt und dass es Land und Leuten wieder gut geht. Dass sie selbst wieder bestimmen können, keine Besatzungsmacht, sondern dass sich all die Vorhersagen des Friedens und des Wohlergehens erfüllen. Deswegen ist es eigentlich schwer zu verstehen, warum Johannes diese Botschaft beginnt mit tut Buße. Er hätte eigentlich nur sagen müssen, noch ein bisschen Geduld, es passiert schon, alles wird wieder gut, wartet nur noch ein bisschen. Aber Johannes hat nicht die Botschaft, dass er sagt, wartet nur noch ein bisschen, sondern hat die Botschaft, tut Buße. Für uns heute ist es verständlich, natürlich, weil der Dienst, den Jesus getan hat, als er zum ersten Mal auf diese Erde kam, ein anderer war, als die Römer zu vertreiben. Und für diesen Dienst war es wichtig, sein Herz vorzubereiten. Tut Buße heißt, kehrt um, gebt Gott und seine Sache den ersten Platz. Und wenn wir dann durchlesen, was Johannes zu den verschiedenen Menschengruppen zu sagen hat, dann merken wir, dass das ziemlich deutlich war. Vers 7, als nun viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen, Pharisäer und Sadduzäer, wir denken heute sofort negativ, aber das waren damals die Eliten. Das waren die, die Vorbilder waren. Das waren die, die angesehen waren, wo das Volk auch zu ihnen schaute, um geistliche Wegweisung zu haben. Sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Können wir uns das vorstellen in der damaligen Zeit? Heute können wir uns das vorstellen. Wir leben sowieso in einer Zeit, wo Autoritäten nicht viel gelten. Egal ob Politiker, die mit Tomaten beschmissen werden oder ausgepfiffen werden öffentlich, auch geistliche Autoritäten zählen heute kaum noch viel. Wenn man schaut, welch Ansehen, welche Glaubwürdigkeit haben Pfarrer heute in so Umfragen, dann schneiden die alle nicht gut ab. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir eh kein Problem damit haben, dass Johannes hier Autoritäten Schlangenbrut nennt. Das können wir heute sehr gut nachvollziehen. Damals war das anders. Aber ich denke, der Punkt, der auch für uns interessant ist, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entgehen werdet? Kann es sein, dass diese Botschaft des Johannes für mich bestimmt ist? Für uns, wir sitzen heute Morgen hier, wir feiern Abendmahl und wahrscheinlich tun wir es, weil wir uns ja sicher sind, dass wir bei Gott schon angenommen sind. Kann es sein, dass das die Botschaft des Johannes ist, dass er uns fragt, wer hat in dir gewiss gemacht, dass du dem künftigen Zorn entrinnen wirst? Was gibt denn dir die Sicherheit, dass das Kommen des Erlösers für dich eine gute Nachricht ist? Er sagt dann, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Die Botschaft, die Johannes gibt vor dem Kommen des Messias, ist die Botschaft, dass der Zeitpunkt des Gerichtes gekommen ist. Und dass deswegen die Buße wichtig ist, um darauf vorbereitet zu sein, damit das Kommen des Messias nicht das Kommen zum Gericht ist. Jesus sagt später, dass er nicht gekommen ist zu richten, sondern dass er gekommen ist, um zu helfen, um aufzurichten. Auch hier sagt Jesaja, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Aber warum war diese Botschaft trotzdem wichtig? Wenn wir in den anderen Evangelien schauen, dann macht Johannes ziemlich deutlich, was diese Botschaft, was diese Frucht der Buße ist. Der Menge sagt er, sie sollen barmherzig sein. Den Zöllnern sagt er, sie sollen ehrlich sein. Den Soldaten sagt er, sie sollen keine Gewalt, kein Unrecht an anderen Menschen üben, sondern sollen mit ihrem Lohn genügsam sein. Buße. Darüber nachdenken, wo ich selber Veränderung brauche, wo ich selber nicht mit Gott in Harmonie bin. Warum ist diese Botschaft so wichtig? Nun, wenn wir dann die Geschichte von Jesus durchlesen, dann merken wir, dass diejenigen, die Jesus erkannt haben als Messias, auch schon als Kind, dass es immer Leute waren, die der Heilige Geist vorbereitet hat. Lukas 2 finden wir die Geschichte von Simeon. Was haben wir da? Der Heilige Geist rief ihn in den Tempel. Hanna, die Prophetin, auch sie bekommt vom Heiligen Geist gezeigt, wer dieses Kind ist und wie die Geschichte weitergehen wird mit Maria. Die Weisen, sie studieren die Schriften und kommen deswegen, weil sie den Stern sehen, der sie führt. Ellen White schreibt, Engel, die sie gesehen haben. Es ist also umsonst, wenn heutige Astronomen sich fragen, was für ein Stern war das? Die Hirten, sie hatten die Sehnsucht nach Erlösung in ihrem Herzen. Das heißt, Menschen, die Jesus, die sein Kommen erkannt haben, waren Menschen, die vom Heiligen Geist darauf vorbereitet worden sind. Merken wir etwas? Menschen, die Jesus als den Messias erkannt haben, haben es nicht aus gutem menschlichen Nachdenken getan, sondern weil sie offen waren, dass der Heilige Geist an ihnen wirken konnte. Selbst später bei den Jüngern ist es nicht anders. Matthäus 16 möchte ich mit euch aufschlagen. Matthäus 16, Und dort die Verse 16 und 17. Wir kennen die Begebenheit. Jesus fragt seine Jünger, was die Leute sagen, wer er ist. Die Jünger sagen so ein paar Dinge, die alle nicht ins Ziel treffen. Und dann lesen wir den Vers 16 in Kapitel 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist der Gesalbte, du bist der Messias, du bist der Angekündigte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Merken wir etwas? Für Menschen war Jesus ein ganz normaler Mensch. Für Menschen, die nicht vorbereitet waren, war Jesus ein Mensch, der viel Gutes getan hat, der ein Prophet war, der gute Botschaften von Gott hatte. Aber zu erkennen, dass er der Messias ist, dass er derjenige ist, der Erlösung bringt, konnten Menschen nur durch den Heiligen Geist. Verstehen wir, warum diese Botschaft von Johannes so wichtig war? Menschliches Nachdenken alleine hat Menschen nicht dazu geführt, Jesus anzunehmen. Deswegen ist die Botschaft des Johannes eine Botschaft der Umkehr, der Buße. Alle Hügel sollen erniedrigt werden. Um welche Hügel ging es? Hat man Palästina platt gemacht, bevor Jesus kam? Sind dort die Hügel eingeebnet worden? Nein, Golgatha gab es noch als Hügel. Das heißt, die Hügel, um die es ging, waren die Herzen, der Stolz der Menschen. Der sollte eingeebnet werden. Das heißt, was Johannes eigentlich sagt hier, ist, tue Buße, erniedrige dich, denke darüber nach, wo deine Fehler sind, bekenne sie, bringe sie vor Gott, damit du offen bist, den Heiligen Geist zu empfangen. Auch Jesus sagt nichts anderes, Matthäus 5, 23 und 24 als Beispiel. Matthäus Kapitel 5, 23 und 24, die Worte, die Jesus in der Bergpredigt spricht. Da sagt er, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gaben. Bevor du Gottesdienst feierst, bring dein Leben in Ordnung. Ein hoher Maßstab. Ein hoher Maßstab. Woher merken wir, wann wir genug Buße getan haben? Woher merken wir, wann wir bereit sind? Woran merken wir, was alles getan werden soll? Was soll alles bereinigt werden? Manchmal gibt es ja auch Situationen, wo wir versuchen, etwas zu bereinigen, aber es steht immer noch zwischen uns. Es lässt sich nicht so leicht klären. Worum geht es? In dem Buch Das bessere Leben, auf Seite 85, schreibt Ellen White, das Mühen des Menschen, die Seligkeit durch eigene Werke zu gewinnen, führt ihn unweigerlich dahin, sich durch Menschengebote vor der Sünde schützen zu wollen. Also wenn ich es selber versuche aus meiner Kraft, dann richte ich eigene Gebote auf, die mich davor schützen sollen, dass ich sündige. Wenn er sieht, dass er das Gesetz nicht erfüllen kann, stellt er eigene Regeln und Richtlinien auf, die ihm zum Gehorsam verhelfen sollen. Dadurch aber wird der Sinn von Gott weg und auf das Ich gelenkt. Die Liebe zu Gott erstirbt im Herzen und damit schwindet auch die Liebe zu den Mitmenschen. Das menschliche Gedankengebäude mit seinen zahlreichen Vorschriften macht seine Erbauer zu Richtern über alle, die gegenüber den menschlichen Satzungen in irgendeiner Weise zu kurz kommen. Vor lauter Selbstsucht und Haarspalterei müssen alle Edelmut und alle Großzügigkeit grausam ersticken und aus dem Menschen wird ein ichsüchtiger Richter und ein kleinlicher Topfgucker. Was stand an erster Stelle? Das Mühen des Menschen, die Seligkeit durch eigene Werke zu gewinnen. Kann dieses Mühen uns gerade auch als religiöse Menschen, als Nachfolger Gottes treffen? Kann es uns passieren, dass das, was wir tun, Ausdruck ist, uns selber zu sagen, du hast es verdient? Du hast es verdient, dass Gott dich erlöst? Kann es sein, dass manches von dem, was wir tun, uns selber ein gutes Gefühl geben soll? Damit wir, wie war das bei den Pharisäern? Was sagt Johannes? Wer hat denn euch gesagt, dass ihr entrinnen werdet? Wie war es bei den Pharisäern nun? Sie selber haben es sich gesagt, weil sie ihre eigenen Taten verglichen haben mit denen anderer Menschen, dabei gut abgeschnitten haben und deswegen waren sie überzeugt davon, wir werden entrinnen. Andere nicht. Zöllner und andere, die werden nicht entrinnen, aber wir schon. Wie geht's uns? Worauf bauen wir unsere Sicherheit im geistlichen Bereich? Und das kann auch damit zusammenhängen, dass wir in unserem Umgang mit anderen Menschen immer korrekt sind, immer allglatt sind. Uns kann man nichts vorwerfen. Aber was schreibt sie hier? Großzügigkeit erstickt Edelmut. Haben wir Edelmut anderen Menschen gegenüber? Sind wir großzügig anderen Menschen gegenüber? Oder sind wir kleinlich anderen Menschen gegenüber? Verletzen uns die Fehler anderer? Ziehen wir uns zurück, wenn andere sich nicht korrekt verhalten? Vorbereitung für das Kommen des Erlösers hat damit zu tun, dass ich merke, dass meine Taten nicht in Ordnung sind. Dass mein Verhalten nicht in Ordnung ist. Und dass es nie so sein wird. Wenn wir den Maßstab, den Gott uns in der Bibel gibt, wirklich ernst nehmen, dann gibt es keinen von uns, der sagen kann, passt, schaffe ich. Sondern wir alle fehlen. Wir alle brauchen einen Erlöser. Wir feiern heute Abend mal. In dem Zusammenhang möchte ich 1. Korinther 11 noch mit euch lesen, weil es, denke ich, auch ein wichtiger Punkt ist, der hier reinspielt. 1. Korinther 11, wir werden nachher die Einsetzungsworte zum Abendmahl hören. Und im Normalfall, wenn ich es vorlese, höre ich in Vers 26 auf. Ich möchte heute die weiteren Verse mit euch lesen, 27 bis 29, weil sie dazu passen. 1. Korinther 11, ab Vers 27, da steht, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Ich weiß, dass diese Verse gerade bei Menschen, die es ernst nehmen, zu viel Angst führen. Was bedeutet es, unwürdig am Abendmahl teilzunehmen? Ich möchte mal die andere Frage stellen, wann sind wir denn würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Wer von uns kann sagen, dass er von sich aus würdig ist, am Abendmahl teilzunehmen? Geht das? Wann sind wir würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Wenn wir mit Jesu Gerechtigkeit bekleidet sind. Wenn wir seinen Mantel der Gerechtigkeit anhaben, dann sind wir würdig. Wegen ihm, aber nicht wegen uns. Widerspricht dem der Bibeltext nicht? Nein, er widerspricht nicht. Wenn wir den Vers 27 anschauen, das Wort, das hier steht, unwürdig, Im Deutschen kommt es nicht rüber, aber im Griechischen kann man das sehr schön nachschauen. Ich habe Grammatik nie gemocht in der Schule. Also Deutsch und so war schlimm. Aber im Studium habe ich doch gemerkt, dass vieles seinen Sinn hat. Nun, das Wort, das hier steht, ist kein Adjektiv, sondern es ist ein Adverb. Was meint das? Es steht hier, es geht nicht um mich als Person. Es geht nicht darum, dass du würdig sein musst, um am Abendmahl teilzunehmen. Nicht du sollst würdig sein. Denn wir können nicht würdig sein. Sonst hätten wir Werksgerechtigkeit. Wenn das das Verständnis wäre, nach dem Motto, bring erst alles in deinem Leben in Ordnung, werd erst der gute und perfekte Christ und dann darfst du zum Abendmahl kommen, um als Auszeichnung von Gott gesagt zu bekommen, so, jetzt hast du es geschafft. Das ist eine andere Religion. Auch Ellen White hat ein ganz anderes Bild. Wir können niemals von uns heraus würdig sein. Und deswegen steht hier nicht das Adjektiv, das fordert, dass wir würdig sind, sondern es geht um das Adverb. Das heißt, es geht um die Art und Weise, wie wir am Abendmahl teilnehmen. Und unwürdig am Abendmahl teilzunehmen, wenn wir das ganze Kapitel lesen, merken wir, es ging darum, dass die Reichen gekommen sind, genügend Essen dabei hatten und die Armen aber links liegen gelassen haben und sich gesagt haben, naja, ihr habt halt wenig, wir haben es verdient, dass wir so viel haben und deswegen geht es uns gut. Das heißt, sie haben in einer Art und Weise am Abendmahl teilgenommen, wo ihr Verhalten gezeigt hat, dass sie nicht verstanden haben, worum es geht. Nämlich darum, dass wir vor Gott alle gleich sind. Darum, dass niemand etwas vor Gott aufzuweisen hat. Die Reichen hier haben auf ihren eigenen Reichtum vertraut. Und deswegen waren sie unwürdig, am Abendmahl teilzunehmen. Weil sie sich ihrer eigenen Schwäche nicht bewusst waren. Das heißt, was macht uns würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Das Wissen um unsere Unwürdigkeit. Das Wissen darum, dass wir es nicht verdient haben, dass Jesus für uns gestorben ist. Das Wissen, dass wir es nicht verdient haben, dass er uns vergibt. Das Wissen darum, dass wir genügend getan haben, was uns das Recht auf ewiges Leben wegnimmt. Das Wissen, dass all unsere Anstrengungen, selbst das Beste, was wir tun, kein makelloses Opfer vor Gott ist. Sondern dass alles mit unserem Egoismus behaftet ist. Wir können kein gutes Herz in uns zeugen. Wir können uns nicht verändern. Das heißt, wenn wir die Bibeltexte, die wir gelesen haben, zusammenbringen, wenn Jesus fordert, dass wir, bevor wir zum Gottesdienst kommen, es mit dem Bruder regeln, dann ist das keine Leistung, die Gott fordert. Nichts, wo wir dann kommen können und sagen, so, ich habe es getan, abgehakt, jetzt bin ich würdig. Sondern es ist klar, wenn ich mir bewusst bin, wo ich Fehler gemacht habe, wenn mir meine eigene Schuld bewusst geworden ist, dann ist es doch klar, dass ich zu meinem Bruder gehe und meine eigene Schuld vor ihm in Ordnung bringe. Dass ich auch vor ihm mein Zu-Kurz-Kommen bekenne. Wenn mein Herz dafür vorbereitet ist, dass ich weiß, ich brauche die Vergebung Jesu, dann werde ich auch vor anderen nicht den Schein aufrechterhalten, zu sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Sondern ich werde auch dem anderen signalisieren, ich bin ein fehlerhafter Mensch. Bitte vergib mir genauso, wie ich dir vergebe. Und lass uns die Dinge in Ordnung bringen. Und das ist die Einstellung, mit der wir zum Abendmahl kommen können. Das heißt, ja, es kann sein, dass Dinge nicht bereinigt sind. Es kann sein, dass trotz unserer Anstrengung Dinge nicht aus der Welt geschafft sind. Es kann sein, dass es einen Weg noch zu gehen gibt. Aber der entscheidende Punkt ist hier, in welcher Art und Weise nehme ich am Abendmahl teil? Denn zu sagen, naja, das ist nicht geregelt, deswegen gehe ich nicht zum Abendmahl so lange, bis ich es geregelt habe, ist für mich auch nicht die Lösung. weil es das Vertrauen auf den eigenen Weg ist. Sondern was wir brauchen, ist wirklich zu sagen, Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen deine Gerechtigkeit. Und da, wo ich es bisher vielleicht nicht geschafft habe, Dinge aus der Welt zu bringen, da brauche ich ganz besonders deinen Geist. Deswegen komme ich zum Abendmahl, deswegen möchte ich, dass du mir hilfst, dass du mein Herz veränderst, dass du das, was andere Menschen an mir stört, hinwegnimmst und dass du einen Menschen aus mir machst nach deinem Willen. Das heißt, es sagt sich so leicht, was wir brauchen, um vorbereitet zu sein, dass die Herrlichkeit Gottes kommen kann. Um vorbereitet zu sein, dass Gottes Geist an unserem Herzen wirkt, dass er neues Leben in uns schenkt, ist das wahre Bewusstsein unserer Bedürftigkeit und unserer Unwürdigkeit. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Denn wir können auch demütig sein und damit vor anderen prahlen. Kennt ihr das, dass wir manchmal auch unsere Demut zur Schau stellen, weil wir wissen, sie kommt gut an bei anderen? Vor einigen Wochen habe ich abends mal noch ein wenig Zeit gehabt und habe die ausländischen Nachrichtensender durchgeschaut. Und bin auf einen Beitrag von Russia Today gekommen, also der russische Nachrichtenkanal. Und es ging um die USA, die Menschenrechte dort, ihr kennt die Diskussion. Und es war für mich hochinteressant, das im russischen Nachrichtenkanal zu sehen, weil die natürlich einen ganz anderen Blick haben und einen viel kritischeren Blick und vieles berichtet haben, was die westlichen Nachrichtensender gar nicht berichtet haben. Vieles von dem, was in den USA geschieht, gibt es viel mehr Sachen, als wir hier überhaupt mitbekommen. Und das hat am nächsten Gottesdienst im Bibelgespräch gepasst, das zu sagen. Und ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich gesagt habe, ich habe das im russischen Nachrichtenkanal gesehen, aber ich gucke ja eigentlich nicht viel Fernsehen. Warum macht man diesen Satz? Weil man den anderen zeigen möchte, naja, ich als Prediger hänge jetzt nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm. Und damit die anderen ein gutes Bild von mir haben, sage ich noch diese Sätze, die eigentlich gar nichts zum Thema haben. Es geschieht uns so leicht, dass wir uns vor anderen gut darstellen wollen. Dass wir auf das verweisen, was wir gut gemacht haben. Und das kann selbst unsere Demut sein. Und manchmal, glaube ich, geht es uns auch im Gebet so. Kann es sein, dass wir manchmal Dinge auch beten wie: Ich bin ein Sünder, vergib mir, Herr Jesus. Weil wir wissen, dass es das ist, was wir beten sollen, aber es ist nicht das Gefühl unseres Herzens. Sondern in unserem Herzen sind wir eigentlich ganz zufrieden mit uns. Wir wissen, was Gott von uns erwartet und wir bringen es ihm, aber unser Herz sagt etwas anderes. Kennen wir das? Kann es sein, dass auch das vor Gott nicht angenehm ist? Merken wir das Dilemma, vor dem wir stehen? Selbst die guten Dinge, die wir tun, tun wir vielleicht nur, um selber ein gutes Gewissen zu haben, um selber vor anderen gut dazustehen. Micha 6, Vers 8 möchte ich noch mit euch lesen. Micha Kapitel 6, Vers 8. Im Alten Testament, weil wir merken, dass es so viel anders nicht ist, auch im Alten Testament. Bibeltext, der zusammenfasst, wie unser Leben sein soll. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr vor dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Demütig sein. Etwas, das genauso dazugehört. Kann es sein, dass wir manchmal, wie die Botschaft an Laodicea sagt, denken, dass wir eine klare Sicht haben, dass wir uns selber gut einordnen können, dass wir reich sind und dass wir nichts brauchen und dass Gott uns deswegen manchmal Situationen und Menschen in den Weg stellt, wo wir merken, dass es nicht so ist. Und im Normalfall sind wir dann natürlich dabei, die Fehler beim anderen zu suchen. Denn wenn bei uns alles stimmt, wenn wir alles haben, dann muss das Problem ja beim anderen liegen. Kann es sein, dass viele Situationen manchmal Gott schickt, damit wir merken und darüber nachdenken, ob wirklich bei uns alles in Ordnung ist? Ob wirklich bei uns alles passt? Und ich glaube deswegen, wenn wir das durchschauen, all die Botschaften, wenn wir uns mit Jesus vergleichen, der Maßstab der Liebe, den Gott erwartet, dass wir auch unserem Feind vergeben, dass wir dann eben merken sollen, dass wir aus uns heraus nichts tun können. Wer ist Gott für uns? Welches Gottesbild haben wir, wenn wir heute Abendmahl feiern? Kurze Zeit später in Micha 7, Vers 18 sagt er, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erdteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Ist das unsere Erfahrung, dass Gott barmherzig ist? Dass er barmherzig mit meiner Schuld umgibt, dass er mir die Schuld vergibt. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann glaube ich, dass diese Botschaft von Johannes dem Täufer auch für uns wichtig ist, um in der richtigen Art und Weise Abendmahl zu feiern, nämlich nicht in einer unwürdigen Art und Weise, wie Paulus schreibt, sondern dass es darum geht, dass wir Gott nur bitten können, unsere eigene Unwürdigkeit zu erkennen. Zu erkennen, wie gnädig Gott mit uns umgeht. Zu erkennen, welchen Segen Gott uns schenkt. Zu erkennen, welche Schuld er mir vergeben hat. Und die Dinge, wo wir auch mit anderen Menschen ringen, dass wir die Dinge Gott vorlegen, in unserer Unwürdigkeit. Dass wir sagen, Gott, du weißt, dass auch das, was ich manchmal aus bestem Wissen und Gewissen tue, fehlerhaft ist. Und dass ich nicht wirklich Frieden schaffen kann auf dieser Welt. Und deswegen brauchen wir diesen Erlöser, der kommt. Wir brauchen den Heiland heute genauso wie vor 2000 Jahren. Wir brauchen denjenigen, der kommt in unser Herz, der unsere Hügel erniedrigt. Der unser Gefühl, dass wir wertlos sind, erhöht und uns den wahren Wert gibt, den wir in seinen Augen haben, als seine Geschöpfe. Wir brauchen die Begegnung mit dem Erlöser. Wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, heute Abend mal zu feiern. Amen.